viel besser.
So. Wunderbar, dann würde ich einfach dich bitten, das Jingle abzuspielen und dann geht's bei uns los. Das ist konditioniert. Das Jingle läuft und Kilian muss anfangen zu lachen.
Ja, hast du das gesehen?
Okay, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen, an die Live-Zuhörer und Zuhörerinnen, besonders bei Akronymisierbar Folge 36, passenderweise auf dem 36C3.
Das haben wir sogar fast nicht geplant.
Kilian und ich haben extra im Dezember keine Folge aufgenommen, damit wir das jetzt schaffen.
Ja. Das hätten wir auch anderweitig nicht geschafft durch die 35,5 oder so.
Das und das ist wieder mal eine sehr besondere Folge, denn wir haben wieder mal sehr, sehr viele Leute hier an diesem wunderschönen Tisch sitzen. Also nochmal Kontext, wir sitzen gerade im Sendezentrum, man hört auch ein bisschen Publikum im Hintergrund. Nein, es ist nicht Publikum, man hört auch ein bisschen Kongress im Hintergrund.
Wir haben aber auch Publikum.
Wir haben ein wenig Publikum, Grüße an unser Publikum, schön, dass ihr dabei seid, freuen uns sehr. Und wir sind hier im Sendezentrum am Sendetisch und an diesem wunderschönen Sendetisch sitzen dieses Mal
Henrik,
Kilian,
Steiger,
Juvi,
Zeibel,
Sascha.
Herzlich willkommen an diesem Tisch.
Schon so ein Knights of the Round Table Feeling hier. Das finde ich
so ein bisschen, genau. Und das First bei dieser Sendung ist, dass ich tatsächlich zum ersten Mal Juvi und Kilian begegne. Wir haben also zwei Rotbärte an diesem Tisch.
Ja, das ist jetzt eindeutig das Lied.
Das wird ja noch nordischer jetzt gerade, ja.
Nice, schön dich kennenzulernen.
Ja, ebenso.
Ihr wart beide schon mutually exclusive auf diesem Podcast vertreten.
Ja, wir waren auch beide schon mutually exclusive im Maski.
Tja, siehst du mal. Wir kennen uns schon sehr lange nicht.
Ja, genau.
Ja, aber wir sind ja auch im Kongress. Das heißt, wir haben ganz viele tolle Leute um uns rum und ganz viele tolle Talks und Assemblies und andere Aufbauten und viele
Podcasts.
Was habt ihr schon so Cooles gesehen? Heute ist ja erst Tag 1, wir legen ja gerade erst los hier. Das heißt, man ist gerade erst mal angekommen, man lässt alles so ein bisschen auf sich wirken, man verzweifelt leicht vor Awesomeness, man, keine Ahnung, stößt mit Bier hier an anscheinend. Cheers.
Prost!
Muss ich jetzt erstmal machen,
weil das ist ein Whisky-Podcast dazu. Das ist ganz wichtig.
Das Bier des Tages ist Premium-Bier. Gut, bitte, lass dich nicht unterbrechen von mir. Ich wollte bloß endlich anfangen zu trinken.
Ich muss noch an das Publikum. Ich habe direkt vorhin, nachdem ich gekommen bin, erstmal eine Engelschicht gemacht. Einfach mal so eine Low-Level Access-Control-Schicht, die natürlich auch relevant sind. Aber
ACL-Engel.
Aber jetzt ohne hier groß was viel Arbeit zu leisten. Und da kamen trotzdem einfach coole Leute vorbei. Hier, willst du ein Bier haben? Und das fand ich einfach toll.
Ah, oh, das ist so lieb.
Das fand ich echt.
Sie wollen nicht bloß abfüllen, lieb, damit sie die Abkürzung nehmen können.
Tja,
so funktioniert das.
Too bad, dass ich nicht mehr diese Schicht mache.
Gestern ist hier einer rumgelaufen, die hatte so eine Box mit Cola-Gummis dabei und hat so kleine Tütchen mit Cola-Gummis verteilt. Als sie mir das erste Mal eine in die Hand gedrückt hat, war ich erst so ein bisschen skeptisch. Da habe ich mir gedacht, Süßigkeiten von Fremden, da haben mir meine Eltern früher alles. Und das habe ich dann aber sehr gerne angenommen und dann habe ich die irgendwie eine halbe Stunde später ist dann wieder einer an mir vorbeigelaufen und hat mir gesagt, ach, die kenne ich irgendwo, da hält die mir wieder eine Tüte Cola-Gummis entgegen und ich denke so, ah, warte mal, hier, ich habe noch eine von vorhin, ich habe die noch gar nicht aufgemacht, kannst du dir, gib die jemand anders.
Ich habe noch meinen Beleg.
kann ich die umtauschen?
Ja, ich habe es gestern ein bisschen übertrieben mit den Engelschichten. Ich dachte so, na, bevor es jetzt richtig losgeht, machst du mal gleich ein paar Stunden auf dein Konto, damit nächstes Jahr auch der Voucher wieder gesichert ist und habe mir dann 6 Stunden hintereinander geklickt von 22 bis 4 Uhr.
Uiuiui.
Und,
sehr schön.
Ja, also meine Füße sind gerade noch so existent. War 2 Stunden in der Garderobe, 4 Stunden in der Garderobe, das war sehr gut. Wir waren irgendwie 4 Personen am Ende, glaube ich, die 3 Jacken bewacht haben.
War das irgendwie eine coole Erfahrung am Lost and Found, hast du gemeint?
Ach ja, genau. Es gab ein paar witzige Dinge beim Lost and Found. Also es gibt eine neue Software und die hatten halt schon ein paar Items angenommen, aber noch nicht richtig in die Software eingetragen, weil die Software noch gerade live in der Entwicklung ist. Also während ich da war, in den Klassiker. 4 Stunden, wurden mehrere Bugs gepatcht.
Das ist Continuous Deployment, Mensch.
Ja, ja, absolut. Inklusive but it worked in Testing und in Produktion ist dann irgendwelche JavaScript-Fehler.
Wie ist das, Testing und Production?
Ist das ja, offenbar, zwei in meinem? Ich staune auch, ja. und habe dann da so ein bisschen katalogisiert, was da so da war. Und mir wurde halt einfach gesagt, ne, wir machen hier Dienst nach Vorschrift. Mir wurde gesagt, alles, was im Lost and Found Regal ist, wird katalogisiert. Und dann habe ich halt katalogisiert, ja, so Schäler, Jacken, Taschen, einzelne Geldscheine, die abgegeben wurden.
Schäler. Einzelne Geldscheine.
Ja, ja. Aha, also muss ich dahin gehen, um meinen 50-Euro-Schein zu
sehen? Hast du die Seriennummer aufgeschrieben?
Es kann tatsächlich sein, dass ein 50-Euro-Schein da liegt. Allerdings ist eine Doku dran, wo die Geschichte dieses 50-Euro-Scheins erklärt wird. Und das könnte man zur Verifikation nutzen. Ansonsten fällt das dann wahrscheinlich dem Log zu irgendwann. Und unter anderem habe ich auch eine Holzschraube inventarisiert. Die lag da auch. Und es war ein Metallregal. Also es kann nicht zu dem Regal gehört haben. Also habe ich die inventarisiert. Das wurde dann von der Garderobenorga nicht so positiv gesehen. Der Eintrag wurde gelöscht und die wurde im Papierkorb einsortiert.
Oh. Ist nicht relevant.
In der Grundablage.
Kann ich auch nicht verstehen. Schraube gehört aber auch nicht in Papiermüll.
Später kam dann ein Bürger an und meinte so, ja, ich habe hier draußen vorm Eingang eine Fundsache gefunden, nämlich da stand einfach eine halbe Flasche Bier. Ich möchte die gerne abgeben.
Ich dachte, der kam an und hat gesagt, du, ich suche ganz dringend eine Holzschraube.
Hätte auch ein halbes Bier suchen können. Aber ich glaube, ich gehe daher einfach mit Lost and Found vorbei und frage, ob mein Bier gefunden wurde. Ich finde das großartig.
Und das alles?
Du kannst einen Suchauftrag aufgeben lassen.
Nein!
Dann ruft man dich auf deinem Date an, wenn es da wieder da ist.
Großartig.
Ich habe dann ihm doch geraten, das vielleicht doch einfach im Ausguss zu kippen und in den Bottle Drop Point zu stellen. Das wäre dann doch vielleicht ein besserer Actionplan.
Ja, also nichts gegen Premium-Bier, aber wenn es eine Weile irgendwo stand, dann
war es Premium-Bier. Das trifft ja auf jedes Bier zu, ob da nun Premium draufsteht oder nicht. Wenn das eine halbe Stunde irgendwo gestanden ist, ist jedes Bier nicht mehr so Premium.
Ja, genau, dann kannst du es viel wichtiger als ein verlorenes Bier.
Dann kannst du es schon bei den Schälern einsortieren.
Ja.
Tja, da haben wir uns heute früh ja knapp verpasst, denn ich wollte eigentlich um 4 aufstehen, hab's dann irgendwann auch geschafft.
Alter.
Bin mit dem Zug hergefahren. Genau. Und irgendwie dreimal Update installieren ist man in Leipzig von Dresden. Das ist absolut super. Und
mit Updates über Wi-Fi? Im ICE oder was?
Over the Handy.
Achso,
oder Mobile Phone.
Ist ja so ein.
Genau,
so,
dreimal richtig. Updates installieren.
Windows ja, einmal war bis Riesa und dann, naja. Und
hast du noch von vorne angefangen?
Dann bin ich hier angekommen, da war es irgendwie so 5:30 Uhr. Nee, Quatsch, 6:30 Uhr. Und es war absolute Stille, alles aufgebaut wie so ein Stillleben. Das ist unglaublich.
Man hätte eine Holzschraube fallen.
Man hätte eine Holzschraube fallen gehört.
Man hörte bloß still, wie ein Bier in den Abguss gegossen wurde.
Oh, hier ist übrigens gerade eine Führung. Es haben sich gerade gefühlte 30 Menschen hinter uns versammelt.
Ich fühle mich leicht beobachtet.
Ich muss auch.
Okay.
Hallo, mit dem Bier. Weg mit dem Bier, raus mit den Holzschrauben.
Achso, ja, wir müssen jetzt das Bier verstecken. Aber das alles nur an Tag 1. Wir haben ja den Großteil des Kongresses noch gar nicht. Wir haben ja noch nicht mal Bergfest erlebt hier. Wer war von euch als allererstes eigentlich jetzt hier? Stefan, du warst
schon. Ich war gestern 15 Uhr da.
Hey, ich auch. Warum habe ich dich nicht gesehen?
Ich glaube, es waren gestern 15 Uhr bereits 3000 Menschen hier.
Korrekt.
So ungefähr, ja.
Ich glaube, Dirk können wir eh nicht toppen.
Nee, der ist schon eine Weile hier.
Wann ist der aufgekreuzt?
Das darf ich nicht sagen.
Okay.
Es gab sicherlich auch mehr als genug Leute, die hier da waren, bevor sie dann zum Weihnachten gefahren sind.
Aufbau ist ja schon irgendwie seit dem Anfang 20, nee, schon
eine Weile.
18. mindestens.
18. Krass.
Nikolaus, Schuhe putzen.
Ja. Ja, nee, geht ja schon eine Weile. Ist ja auch immens, was hier mal aufgebaut wird. Und ich meine, gerade die Assembly-Hallen sehen unglaublich aus.
Was ich immer am faszinierendsten finde, ist, wie schnell der Abbau ist. Du kommst so aus der Closing-Ceremony raus und gehst in die Halle 2 und fast alles ist weg.
Das ist wie unglaublich.
Ah, das ist noch lange hin.
Ja. Ja, ich kann mich erinnern, das letzte Mal, als wir in Hamburg waren. Tschüss, Jugendtakt.
Ciao.
Das letzte Mal in Hamburg mussten wir irgendwie noch in derselben Nacht irgendwie raus. Da war auch ganz schöne Abrissstimmung. Dann nach dem letzten Talk waren schon die Hälfte der Sachen oder Großteil von den Sachen abgebaut und dann ist jeder, der raus ist, hat noch schnell irgendwie ein paar Sachen unter den Arm mitgenommen. Und dann
Abrissstimmung ist voll on the nose.
Ja.
Das letzte Mal in Hamburg.
Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Das war auch das letzte Mal. Waren die nicht am nächsten Tag sogar direkt mit den Baggern angerückt oder sowas?
Das war die Closing Ceremony. Jeder nimmt bitte seinen Sitz mit.
Also ich glaube, das hätten manche Leute fast gemacht. Ja, aber können wir jetzt eigentlich noch so viel mehr über diesen Kongress erzählen, weil er hat ja quasi gerade erst angefangen. Jetzt, ich war heute ehrlich gesagt in exakt einem Talk.
Das stimmt überhaupt nicht. Wir waren zusammen in zwei Talks.
Ach stimmt, wir waren vorher in diesem PSD 2 Talk.
Ja.
Erzähl mal. Ah, der war, den wollte ich mir anhören, habe ich aber verpasst. Wie war der denn?
Zusammenfassung ist, früher war alles scheiße. Auch scheiße, aber jetzt ist es noch schlimmer.
Ja gut, das ist ja nichts Neues.
Ja, das trifft ganz gut.
Genau, also es gibt so Screenshots von Leuten, die irgendwie 5, 6, 7 Zwei-Faktor-Apps von jeder Bank installiert haben.
Was ich sehr beeindruckend fand, ist, dass es sehr viel Gerante über Sofortüberweisung war, was ich verstehen kann und auch legitim finde, weil der Service ist absolut scheiße. Aber am Ende in der Frag-Q&A hat sich einer als Sofortüberweisungsmitarbeiter geoutet. Das war Mut. Also
ja. Das war so reminiscent von den Leuten, die am Ende von diesen Pearl Jam Talks reden.
aber warte mal, das ist meine Sprache.
Ist doch nicht alles schlecht.
Ich frage mich schon, dass einer von denen am Tisch sitzt, ne?
Was? Stefan, also bitte.
Und sogar gleich der erste Kommentar auf dem ersten Pearl Jam Vortrag war von mir.
Echt?
Ja, ja.
Du hast gesagt, ich benutze Pearl?
Ich habe Pearl 3 Jahre lang auf Arbeit gemacht.
Ja, gut,
und ich war sehr froh damit.
Muss ich mir gleich nochmal die Aufzeichnung angucken.
Wenn du ins 29C3 Hacker Jeopardy gehst, gab es eine Kategorie Pearl-Operatoren und bei der 500er Frage gab es keinen, der erklären konnte, was das Ding macht, außer mir.
Sag mal, gehst du eigentlich dieses Jahr zum Hacker Jeopardy? Schaffst du das jetzt
irgendwie mit der Aufnahme? Bin zum jetzigen Zeitpunkt wieder willens noch in der Lage, genaue Zahlen zu nennen. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn ich dieses Mal gewinne, dann ist das von langer Hand geplant und soll meine absolute Dominanz zementieren. Wenn ich verliere, ist es auch von langer Hand geplant, weil als Champion habe ich das Problem, ich kann nur in einer Runde teilnehmen.
Ah.
Ich kann nicht an der Vorrunde teilnehmen.
Okay, also du musst definitiv teilnehmen, weil du Champion bist, oder wie?
Ja, wahrscheinlich, ne? Ich habe keine Kommunikation erhalten, aber ich werde dann in der Finalrunde einfach es genauso machen wie letztes Mal in der ersten Runde, dass ich einfach auf den Tisch hingehe und so tue, als gehöre ich einfach dazu.
Was haben wir da gerade gezeigt bekommen?
Jemand gewunken.
Ach so. Ich habe gestern stand ich in der Schlange zu den Waffeln und habe mir Waffeln geholt.
Am Waffel Operation Center? Am
Waffel Operation Center. Und da stand vor mir einer, der auch gemeint hat, oh, ich muss unbedingt zum Hacker Jeopardy. Da war letztes Jahr einer, wie hieß denn der, Xyrik, irgend sowas. Der hat übelst abgeräumt.
Ist, aber es stimmt auch. Das war schon hart dazu. Also meistens habe ich ja Respekt eingeflößt, die LaTeX-Session.
Das ist aber bei allen
das,
so,
das ja. Fand ich aber wunderbar. Also wirklich so LaTeX-Bummeln im Kopf setten und, also ich meine, die Berechnung war jetzt nicht das Komplizierte, mehr das im Kopf schnell, warte. Das Typesetting machen.
Naja, das habe ich halt damals im Physikstudium gemacht. Mit 2 Leuten zusammen haben wir die ganzen Vorlesungen alle live mitgeschrieben.
Sie akkumulierbar 34, 33,
32.
32
genau.
Haben wir das ja, wir haben es diskutiert.
Das haben wir auf jeden Fall, das weiß ich.
Ja.
Wechseln wir mal ein wenig das Thema. Kongress ist eine Zeit im Jahr, wo viel passiert. Weihnachten ist gerade vorbei, aber eigentlich auch der gesamte Rest vom Jahr ist auch so ziemlich vorbei. Ja. Es sind nur noch wenige Tage bis Silvester und deswegen würde ich gerne diese Runde mal traditionell nutzen und mit euch ein bisschen reden. Was ist denn irgendwie 2019 überhaupt alles passiert? Das ist so schnell vorbei gewesen irgendwie. Was sind eure 5 Top-Themen? Habt ihr sowas überhaupt? Kriegt ihr das spontan irgendwie zusammen?
Das haben ein paar Leute was ins Bett geschrieben, ne?
Psst. So viel zu spontan.
Tja.
Also ich habe tatsächlich spontan nichts. Ich erinnere mich.
Du hast das vorhin irgendwie nach Punkt 3 boykottiert.
Ja, aber die
Punkt 3 ist glaube ich, nicht politisch korrekt. Ich lese den jetzt an dieser Stelle nicht vor.
Ja, aber das sagt daran, dass Lukas neben mir saß. Und Lukas meint, dass Österreicher besser Deutsch sprechen, weil Lukas aus Österreich kommt.
Wenn du Punkt 3 nicht korrekt findest, lies bitte Punkt 1 genauso vor.
Wire ist jetzt eine scheiß US-Firma.
Wire ist jetzt eine scheiß US-Firma. Ich kann es nicht nehmen.
So war das nicht gemeint. Nee, was ist denn dieses Jahr passiert? Keine Ahnung, klär mich mal bitte auf.
Also ich mache mal eine kleine persönliche Zusammenfassung. Akronymisierbar hat dieses Jahr inklusive dieser 9 Folgen aufgenommen. Das ist eine ziemlich schlechte Quote. Dafür, dass wir jetzt
ein wöchentlicher Podcast sind, ja, ist eine sehr schlechte Quote.
Ja, der wöchentliche Podcast mit genau 9 Wochen pro Jahr.
Es sind ja noch 4 weitere Tage im Jahr drin.
Ja. Hast du ja noch Resturlaub.
Können wir da raus.
Wir können ja noch ein paar Folgen von Steigers Podcast einfach umbranden und einfach akronymisierbar.
Das steht auf meiner Liste.
Aber wie viel Aufwand ist es denn, das wöchentlich zu machen? Also das stelle ich mir dann auch wieder anstrengend. Das war nicht
geplant als wöchentlicher Podcast. Nee, also,
wir haben wir haben am Anfang mal gesagt, wir machen das wöchentlich und dann haben wir uns ganz kurz gegenseitig angeguckt und haben gedacht, skaliert das überhaupt? Schaffen wir das irgendwie eigentlich?
Ja, ich glaube, dann machst du das auch beruflich, wenn du das wöchentlich machst,
oder? Also das haben wir nicht geschafft, aber ich glaube, die Frequenz, die wir haben, ist einigermaßen, ich meine, wir machen es ja wirklich zum Spaß und wir haben kein Schedule, wir machen eine Folge auf Zuruf und dann erinnere ich uns im Chat immer mal wieder dran, ach komm, lass uns mal wieder eine Folge machen und Kilian sagt, oh ja, cool.
Dann ich mal ja, genau. Das ist, ich meine, auch als Hörer muss man ja irgendwie so diese anderthalb Stunden Audio-Shit-Posting irgendwie ertragen können. Das geht halt nur...
Genau, die Hörer müssen sich immer erstmal wieder erholen.
Du könntest natürlich auch sagen, machen einfach jede Woche, aber dafür halt nur eine Stunde. Wenn du dann schneller durchkommst.
Wer soll sich das an?
Aber du kennst die beiden schon, ne? Dass die sich kurz fassen, ist doch eher sehr...
Wir machen einfach jeden Tag eine 5-Minuten-Folge, Kilian.
Jeden Tag. Oh, finde ich gut. Ich schicke dir eine Sprachnachricht, du schickst mir eine Sprachnachricht, die veröffentlichen
das. Hier ist Daily Nymisierbar.
Nee, also das klingt so ein bisschen wie der Instagram-Channel, den ich immer mal aufmachen möchte. Ja?
Der aktualisierbare Instagram-Channel.
Ihr habt einen Instagram-Channel.
Wir haben total Instagram-Channel. Sorry, aber ich hab dich voll unterbrochen. Was für ein Channel ist auch?
Es gibt ja so viele Leute, die Fotos von ihrem Essen posten. Ich finde das immer so ein bisschen nervig. Du sitzt am Tisch, jeder packt sein Handy aus und macht erstmal ein Foto von seinem Essen. Ich fände es viel besser, mal Bilder danach zu machen. Ja, einfach den leeren Teller, zack.
Achso, ich dachte, du meinst das andere dann.
Oh Gott, nein.
Warte, das waren Bohnen und... Okay, wir haben ein lokales Niveau tief erreicht. Ich wechsle mal schnell wieder das Thema. Punkt 2 auf meiner Liste ist...
Ist doch auch Freitag, oder nicht?
Ist heute Freitag? Freitag? Ja, weißt du, wie du Leute richtig irritieren kannst, wenn du auf einen Kongress mit Wochentagen kommst?
Ich merk's.
Das ist für ein Konzept.
Ich übernachte beim Kongress häufig bei meinen Eltern und die haben dann irgendwann, kurz bevor ich losgefahren bin, haben sie gesagt, ja, wir sind, glaube ich, noch bis Samstag da. Und ich so, warte mal, welcher Kongresstag ist das?
Das wird ja noch schlimmer dadurch, dass du Weihnachten davor hast, wo das auch alles zusammenbricht, wenn du Feiertage dazwischen hast.
Es gibt Tag 1 bis 4 und eine andere Rechnung kenne ich nicht.
Was genau. Bitte nur Zeitdistanz wegtun.
Genau, es gibt
Tage. Relativ zum Kongress. Wir sind Tag 273, das heißt minus...
Boah, keine Ahnung.
Weihnachten ist an Tag minus 3.
Vorsicht, nächstes Jahr ist Schaltjahr.
Oh nee. Gott. Das ändert nicht aber die Distanz zwischen Weihnachten, Neujahr und Kongress nicht, oder?
Nee, aber wenn du jetzt sagst, wir sind bei Tag sowieso, also Tag minus sowieso, dann musst du aufpassen im Zweifelsfall.
Ja, ich aber auch nur vorm Februar.
Womöglich.
Punkt 2 auf meiner Liste, das war irgendwie für mich zumindest, war 2019 das Jahr der Meetups. Weil ich habe ja schon länger dieses semi-erfolgreiche Rust-Meetup am Start. Es hat ein paar Mal funktioniert dieses Jahr. Ich war aber auch irgendwie selber Gast bei mehreren anderen und habe mein WebAssembly-Talk ein bisschen durch die Gegend getragen und habe den insgesamt, glaube ich, 3-mal gehalten. Einmal auf Arbeit und 2-mal bei unterschiedlichen Meetups. Also nicht einmal beim Rust-Meetup. Das steht noch aus. Genau, und wir organisieren jetzt auch eins lokal bei uns in der Firma, ein WebAssembly, Quatsch, nein, das ganze Web-Scheiß, das klingt alles gleich, ein Web-RTC-Meetup. Das war super schlecht.
Unterstützt die Firma das dann auch so im Sinne von Recruiting oder ist das für euch so eine Hobbyveranstaltung, wo die Firma einfach die Räumlichkeiten stellt?
Wir sind eigentlich mit Meetup, da gab es auch irgendwie Stress bei dem Laden. Irgendwie.
Meetup und WeWork, meinst
du? Ja, eben. Läuft das jetzt nochmal weiter oder muss ich da Geld bezahlen, wenn ich mich anmelde? Und
WeWork hat Meetup gekauft, damit sie tatsächlich... noch so ein bisschen ihre Spaces quasi nutzen können für Meetups, damit die gleich zusammen angeboten werden.
Und damit sie möglichst viele Dinge mit in den Abgrund reißen können.
Im Prinzip ist das passiert.
Die Firma ist ja auch wirklich so, die sind wirklich gestiegen bis zum geht nicht mehr, überall in aller Munde gewesen und plötzlich so, oh fuck, wir haben gerade mitgekriegt, die Firma macht ja gar nichts.
Was macht denn WeWork?
Ja. Na, WeWork vermietet Büroräume. Das heißt, die kaufen Immobilien in bester Lage, die natürlich außerordentlich teuer sind. Und versucht dann darin Büroräume zu vermieten. Das Problem, an dem die da, glaube ich, gescheitert sind, das Ganze funktioniert natürlich nur mit Scale, das Ganze scheitert aber auch ganz schnell an Scale, weil wenn du einfach zu viel Platz hast, den du nicht vermietet kriegst, dann ist das halt ein bisschen...
Deswegen haben sie Meetup gekauft. Oder?
Und die haben wohl sehr, sehr viel Leerstand auf diesen Büroflächen gehabt. Und
was halt das Problem ist halt, das ist ein Business, das kannst du machen. Es gibt ja auch andere Player in dem Bereich, also Regis oder so heißt da eine Firma, die sowas anbietet, was halt dasselbe Geschäftsmodell ist, weil der Proposition von WeWork ist ja, dass du halt nicht einen bestimmten Ort buchst, du buchst halt nicht deinen Tisch in Dresden, sondern du buchst halt einen Tisch bei WeWork und wenn du jetzt halt morgen wie in Barcelona bist, dann bist du halt da auch bei WeWork. Und das kannst du aber halt bei anderen Firmen auch haben. Und wenn du dann wie die anderen Firmen dir anguckst, dann sind die halt gesund und munter und alles und haben halt aber 10-mal weniger Valuation für dieselbe Menge von Assets, die sie haben. Und wenn WeWork jetzt halt einfach nur ein Zehntel so groß gewesen wäre, wäre wahrscheinlich ja noch alles okay gewesen. Aber das war halt so ein CEO, der da halt eine Religion aufmachen wollte.
Wachstum.
Ja, nicht nur Wachstum, sondern so quasi irgendwie, wir lösen jetzt hier alle Probleme, die die Welt jemals hatte, durch Kollaboration und hast du nicht gesehen.
Das ist so ein bisschen arg und, over the top, das stimmt.
Ja, ja, das war sehr skurril. Und ist dann natürlich dann, als dann jemand hinter die Fassade geguckt hat, weil sie öffentlich gehen, an die Börse gehen wollten, dann gibt's ja das entsprechende Paperwork und dann sehen die Leute plötzlich, da ist ja gar nichts dahinter. Und dann ist das wie so ein Soufflé in sich zusammengefallen.
Die Firma macht ja gar nichts. Das passiert, wenn der Kuchen zu früh ansticht.
Sie machen was, aber sie machen nicht was im Wert von 100 Milliarden Euro.
Genau, und ich glaube, das ist auch ein Problem, was ein Stück weit auch mit den Investoren zusammenhängt, die in sowas investieren. Weil ich habe sehr stark den Eindruck, dass wir momentan da schon auch so eine, ich nenne das mal Startup-Blase haben, auch wenn ich mich schwer damit tue, so eine Firma wie WeWork oder Uber, die irgendwie im Bereich hunderter Milliarden irgendwie bewertet werden, noch als Startup zu bezeichnen.
Unicorn.
Ja, nee, das nennt man doch mittlerweile irgendwie Hexa, was weiß ich, da gibt es irgendeinen neuen Begriff für, weil Unicorn ist ja nur eine Milliarde. Und dadurch, dass du ja für Geld keine Zinsen mehr kriegst, brauchen reiche Leute halt irgendwas, womit sie zocken können.
Na, nicht mal, nicht mal reiche Leute, wenn du ein Rentenfonds bist und du kannst halt mit den konservativen Einlagen plötzlich nur noch 0,5% Zinsen machen.
Ja, aber der Rentenfonds hat eventuell Auflagen, dass er in sowas gar nicht investieren darf.
Wir sind bei Rentenfonds angekommen.
Oh ja, oh Gott, wir werden älter, ne?
Also was? Ich investiere ausschließlich in hochwertige Bratenfonds.
Die hellen oder die dunklen?
Ich werde doch jetzt nicht meine Anlagestrategie diskutieren.
Was ist denn sonst noch so 2019 passiert? Eine Sache, die sehr auf Twitter hin und her gegangen ist, ist, Slack hat sein Logo gewechselt. Das war für mich ein Highlight dieses Jahr.
Oder ein Lowlight.
Ja, oder ein Lowlight. Das ist deine Highlight-Liste. Naja, ich habe jetzt auf meiner Taskleiste immer dieses Swastika mit dem Regenbogenfarben rundherum.
Was? Schön, dass du es gesagt hast, sonst hätte ich sagen müssen.
Regenbogen-Swastika ist aber auch echt so ein Standalone-Begriff.
Würde ich sagen, haben wir eigentlich schon einen Folgentitel, ne?
Oh ja. Gott, das können wir nicht publishen.
Nein. Gut, okay, weiter.
So, da muss ich eigentlich jetzt mal outen, dass ich das nicht mal mitgekriegt habe.
Ja, also aber unabhängig davon, es ist einfach eines von diesen generischen Swirl-Regenbogen-Logos. Sieht genauso aus wie das Fotos-Logo von
Apple.
Apple-Fotos oder Picasa sieht genauso aus. Das Chrome-Logo ist nicht Picasa weit davon weg.
Willst du nicht noch Windows sagen?
Windows Vista?
Ja. Das Google-Logo.
Vielleicht gibt es einfach nur so und so viele Varianten, 4 Farben nebeneinander anzuordnen in einem quadratischen Logo.
Gibt es bestimmt einen mathematischen Beweis.
4 Farbensatz? Gibt es vielleicht schon.
Aber ich glaube, der Raum ist langsam erschöpft.
Ich habe auf jeden Fall gute Nachrichten für alle Leute, die es nicht gesehen haben. Ihr könnt auch alle im Slack-Design-Team anfangen. Die haben es auch nicht gesehen.
Haben Sie irgendwann mal gepublished? Ups, wir haben gar nicht gesehen, dass da ein Hakenkreuz in unserem Logo ist.
Ich glaube, das solltest du nicht machen, wenn du PR machst. So, nicht? Ups, wir haben Mist gemacht. Das kann man alles eleganter ausdrücken, denke ich.
Ich erinnere mich an so eine Übung in dem Modul Mediengestaltung, wenn du Medieninformatik an der TU Dresden studierst, wo man so einfach ganz allererste Übung, du hast Tintenkleckse auf Papier gemalt. Das war schon mal so ein ganz
Was
anderes
sehen Sie
Konzept.
Hier?
Also es war so wirklich so, du malst haufenweise Linien und Tintenkleckse und am Ende machst du ganz kurz den Hakenkreuz-Check, dass du nicht irgendwo aus Versehen ein Hakenkreuz hingemalt hast und dann machst du weiter.
Vielleicht
das war halt offiziell so vom Prof gesagt.
Ja, vielleicht.
Mach mal kurz sicherheitshalber den Hakenkreuzschlag. Okay, passt.
Vielleicht ist das aber auch was sehr Deutsches, ne? Also vielleicht kriegt der Amerikaner das auch einfach nicht beigebracht, da den Hakenkreuzcheck zu machen.
Ich wollte gerade sagen, was sehen Sie hier? Ein Hakenkreuz. Herr Höcke, setzen Sie sich endlich wieder hin.
Das war auch tatsächlich heute Morgen im Zug eins meiner Highlights des Tages. Hab irgendwie so ein Meme-Video gesehen von Weihnachten, wie so ein Kind in Frankreich sein Weihnachtsgeschenk auspackt. Und das Kind wollte wohl Minecraft haben von seinem Opa. Der Opa hat allerdings Mein Kampf verstanden. Oh, und das Kind packt dieses Buch aus. Der Vater guckt so, was ist das denn?
Minecraft.
Okay, nächstes Thema bitte.
Ja. Es sind dieses Jahr auch sehr viele positive Sachen passiert. Ich war auf einzelnen Demos, wo ich mich teilweise etwas alt gefühlt habe. Allerdings möchte ich sagen, das ist ein gutes Zeichen für die nach uns folgende Generation. Dieses Jahr gab es sehr viele Fridays for Future Demos. Ich weiß gar nicht, ging das in 2019 los oder gab es die schon 2018?
Die wurden auf jeden Fall in diesem Jahr sehr, sehr
groß. Wurden sehr, sehr groß. Greta Thunberg ist auf der Times die Person des Jahres geworden. Sehr schönes Zeichen. Auch positiv für Dresden. Es gab eine unteilbare Demo mit unglaublich vielen Teilnehmern. Weiß man, wie es waren 40.000 oder sowas. So mit 30 hatte man gerechnet und 40 waren es zum Schluss.
Wenn das Time Magazine Caesar wählt, ist es dann der Time New Roman?
Des Weiteren gab es Demos gegen Artikel 13.
Als Showmeister baut.
Der New Roman, oh mein Gott. Macht die Schriftartensammlung wieder zu.
Also allgemein doch ein sehr positiv angehauchtes Jahr, was das angeht.
Du bist ein sehr optimistischer Mensch. Du könntest auch sagen, das Leben ist total schrecklich, weil diese Demos existieren müssen.
Und insbesondere, ne, was war das Ergebnis bei Artikel 13? Nicht so geil. Was war das Ergebnis von Fridays for Future bis jetzt? Ein richtig ambitioniertes Klimapaket.
Ja, aber das es ist...
Muss noch besser werden.
Du kannst das sagen, ohne zu lachen.
Die Politiker sind halt insgesamt 30 Jahre älter als die Leute, die auf der Straße gehen, aber immerhin interessiert sich die junge Generation für diese Themen und sagt
ja
nicht einfach, es ist mir scheißegal, wo mein iPhone herkommt und wie viel CO2 dabei produziert
wird. Ich habe heute extrem gestaunt, als ich so durch die Nachrichten durchgescrollt war, dass da so eine Headline war, dass laut einer Umfrage 60% der Deutschen befürworten würden, aus Umweltschutzgründen das Silvesterfeuerwerk zu verbieten.
Oh, bitte. Ja. Oh, bitte.
In China ist das bereits passiert.
So, schöne Idee.
Ich habe heute ein Bild gesehen von einem Aufsteller vor einem Obi-Markt, wo stand, aus Klimaschutzgründen dieses Jahr keinen oder verzichten wir darauf, Silvesterfeuerwerk zu
verkaufen. Ja, das war dann auch so in dem Artikel, dass sich jetzt irgendwie alle möglichen Einzelhändler überbieten, jetzt als Signaling nicht mehr im Sortiment zu haben, aber wohl viele das nicht hinbekommen haben, weil sie halt schon die Orders schon vor Monaten platziert hatten. Und dann ist es halt da und ja, dann kann man es jetzt auch nicht irgendwie wegwerfen oder verbrennen oder was.
Ne? Kannst ja auch mal hinterm Auf verbrennen.
Aber es ist ein wunderschönes Statement, das stimmt auf jeden Fall.
Ohne Witz, auf dem Weg hierher bin ich kurz über das Gelände gelaufen und hinter dem Bauhaus an der Messe ging Feuerwerk auf. Ich weiß nicht, ob die Restfeuerwerk schon mal losgeworden sind, damit sie es nicht verkaufen müssen, aber da lief auf jeden Fall minutenlang Feuerwerk.
Das Bauhaus macht jedes Jahr extra für den Kongress ein Feuerwerk und keine Sau kriegt mit, weil wir alle hier drin hocken.
Ja. Genau, nicht mal mit, wenn es wahr erhellt wird.
Echt mal.
Naja, vor allen Dingen ist das ja auch mittlerweile irgendwie dazu verkommen, dass alle da ihre Munition verballern in den ersten 2 Minuten nach Neujahr und dann siehst du ja eh nichts mehr, weil dann alles irgendwie nur so ein grauer, stinkender Schleier ist. Ja.
Die Stadt stinkt.
Also da fände ich es dann schöner, wenn es irgendwie vielleicht mal ein irgendwie schönes offizielles Feuerwerk gibt oder so. Ja, das kann man ja trotzdem mal noch machen.
Ja.
Ich war, glaube ich, 2-mal Silvesterfeiern auf der Carola-Brücke in Dresden und man, außer die Leute, die 3 Meter um einen drum standen, hat man wirklich nicht wirklich viel gesehen.
Also ich habe jetzt absolut nichts verpasst die letzten Jahre. Meine Strategie war immer nach dem Kongress einfach nach Hause zu fahren und dann am 31. Dezember einfach ins Bett zu gehen und am 1. Januar wieder aufzustehen.
Das ist ja eh die Kongress so nicht ausschlafen.
Genau. So nach etwa 20 Stunden Schlaf wieder aufstehen. Und gucken, was das neue Jahr so bringt. Und dann guckst du kurz aus dem Fenster und gehst gleich wieder ins Bett.
Genau, so wunderbar. Ja, aber ich finde es super unangenehm, durch die Straßen zu gehen, weil es halt so unglaublich gefährlich ist, wie die Leute damit umgehen und halt wirklich auf andere Leute zählen. Das ist ekelhaft.
PSA, auf jeden Fall niemals wie Hendrik am Elbufer feiern in Dresden. Das ist gefährlich. Das sind Kinder, die einfach mal einen Böller nach hinten in die Menge werfen.
Alter.
Mhm. Also ich habe einmal
den Fehler gemacht, am Marienplatz in München Silvester zu feiern. Und da ist wirklich also ein Platz voller Menschen. Und so 11:55 spaltet sich das plötzlich auf beide Seiten auf und dann packen Leute so Schirme aus, die sie vor sich halten und beschießen sich gegenseitig Raketen. Das war so unglaublich bescheuert, dass du zu
deiner Also irgendwie schon. Vorher die Schirme mit Kevlar bespannt oder
das was? So unglaublich.
Ich frage mich auch, was dann ist mit den Leuten, die aus Syrien geflüchtet sind und sowas dann miterleben, ne?
Naja. Bescheuert, diese Westeuropäer. Unglaublich.
Ja.
Gut, also man merke sich, also es gibt noch Hoffnung für die Zukunft, für die Jugend, aber sind auch alle bekloppt.
Ja.
Mhm. Gute Zusammenfassung.
Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war.
Früher war mehr Lametta.
Das ist eine schöne Aussage.
Früher war mehr Zukunft.
Das schreibe ich mir auf dem T-Shirt, ist toll.
Früher war mehr Zukunft. Okay, ohne dass wir jetzt weiterhin über Silvester reden wollen, was noch ein Punkt war, der irgendwie jetzt, um es wieder auf ein technisches Thema zu bringen, für mich dieses Jahr signifikant war, Microsoft stellt die eigene Entwicklung an Edge ein und rebrandet einfach Chromium und verkauft das als das neue Edge.
Ich erinnere mich, wir hatten noch letztes Jahr schon mal drüber gesprochen, ne?
War das letztes Jahr schon Thema? Okay, pass auf.
War das schon Thema, weil sie es angekündigt hatten? Jetzt ist es ja wirklich
Realität. Ich habe die ersten Edges schon in der Hand gehalten und ich habe schon in diesem Podcast darüber geredet und es wirklich muss dreimal hingucken, um zu sehen, dass es nicht Chrome ist. Aber ich setze noch einen drauf. Heute gab es eine Headline. Jeff Atwood hat es zumindest geteilt und für einen kurzen Moment offenbar geglaubt. Es gibt nicht nur Edgeium, es gibt auch noch Safarium demnächst.
Nein, das ist fake.
Es gab heute die Headline, dass Safari angeblich mit dem Gedanken spielt, auf Chrome umzusteigen. Und
das ist fake.
Dann warte ich jetzt nur noch auf Firefoxium.
Naja. Firefoxium.
Firefoxium klingt schon irgendwie. Das wäre aber, glaube ich, alles fatal, weil dann das hat ja wirklich Google fatal. Die Entwicklung der Engine in der Hand und dann...
Ich zitiere mich selbst von ziemlich genau vor einem Jahr an diesem Tisch. Dann hätten wir eine Linux-Kernel-artige Situation im Web. Dann ist Chrome quasi der Linux-Kernel des Webs. Alle entwickeln dran mit.
Und ja, es wäre eine Baseline. Da ist aber, glaube ich, ein großer Unterschied. Und das darf man nicht unterschätzen. Der Linux-Kernel ist echtes Open Source. Chrome ist ein Google-Projekt. Da steht zwar außen Open Source drauf, aber wenn denen dein Commit nicht gefällt, dann kommt der da auch nicht rein. Dann kannst du forken, wenn du willst. Aber das musst du dann halt auch maintain
kriegen. Ja, völlig offensichtlich, was zu tun ist. Wir müssen einfach Chromium in die Linux Foundation rein donaten.
Gottes Willen. Guck mal, da hat jemand sich ein Lebenswerk ausgesucht.
Nee, das kann auch Linus Torvalds maintain. Das ist eh alles nur Delegation.
Ich glaube, das ist aber auch nicht die Lösung, weil Kubernetes ist ja auch in die Linux Foundation rein donated und das ist auch ein sehr stark von Google durchzogenes Projekt. Native
Computing Foundation,
die zur Linux Foundation gehört, genau.
Also Open Source ist schwer.
Ja.
Und wir halten mehrere Browser Engines. Vorerst.
Hoffentlich.
Vorerst.
Sonst können wir das mit dem Internet auch aufgeben.
Aber ich gebe diesen Blogpost mal zu Protokoll. Ich muss, wie gesagt, also ich spoiler, das ist nicht nur dementiert, sondern scharf von Apple-Contributern, also von Safari-Entwicklern dementiert worden. Aber ich gebe diesen Artikel trotzdem mal zu Protokoll. Und ich meine, ein paar von den Punkten, die hier aufgezählt werden, sind ja gar nicht mal so dumm. Für Apple wäre es prinzipiell nicht doof zu sagen, wir entwickeln nicht mehr einen eigenen Browser,
weil es einfach aber Apple ist ein Konkurrent von Google.
Ja, und sie haben die Ressourcen dazu. Es ist doch nicht irgendwie schwer, WebKit zu... Also klar, du hast Leute, die das WebKit maintainen über die Jahre, aber das ist ja nicht so, als ob Apple daran scheitert, WebKit zu maintainen.
Vor allen Dingen haben sie ja mit WebKit die Hoheit auf den iOS-Devices. Und wenn du einen anderen Browser auf ein iOS-Device bringen möchtest, dann kannst du gerne deine UI auf so ein WebKit draufklatschen, aber die Engine darfst du nicht anfassen.
Kein anderer Browser.
Das würden sie damit aufgeben, wenn sie auf einen Chromium wechseln. Das glaube ich nicht, dass das passieren wird.
Durchaus, ich gebe dir recht. Naja, es gibt halt trotzdem immer wieder Stellen, wo du merkst, oh, das geht nicht in Safari. Es sind halt an vielen Webstandards, die rauskommen, so ein bisschen die Bremser. Mhm. Und das ist nicht immer unbedingt zu ihrem Vorteil, wenn jetzt eine große Killer-App rauskommt, die eine Web-App ist und die leider nur in Chromium oder in Firefox läuft und Safari es lange nicht schafft, da hinterher zu ziehen.
Also ich möchte das jetzt ungern verteidigen, aber zum einen warten sie natürlich, dass Dinge wirklich etabliert sind, was schwer ist, wenn, also sie sind halt nicht der Big Player, aber Dinge sind selten etabliert, wenn große Browser wie Safari, Firefox und Chrome nicht dahinter stehen. Und zum anderen habe ich noch nie eine Killer-Web-App gesehen, die auf so heißen Scheiß setzt, dass Safari das nicht kann.
Ich habe da auch letztens einen sehr interessanten Artikel darüber gelesen, wie QA bei Apple gemacht wird. Das muss wohl noch ziemliche Steinzeit sein. Ich glaube, wenn die da anfangen würden, vorne wegzulaufen, dann hätten die da auch mehr Qualitätsprobleme. Und das ist auch so eine Sache, die mir dieses Jahr gefühlt auch, oder ist auf jeden Fall ein Gefühl, belegen kann ich das nicht, die mir irgendwie bei Firefox extrem aufgefallen ist, dass ich da irgendwie dieses Jahr ganz oft über Dinge gestolpert bin, wo ich dachte, hoppla, wieso funktioniert denn das jetzt auf einmal nicht mehr oder wieso funktioniert jetzt das nicht? Was dann irgendwie so nach ein, zwei Updates später dann irgendwie ging, aber es ist mir irgendwie dieses Jahr gehäuft aufgefallen an Firefox.
Zum Beispiel?
Dass nach irgendeinem Update zum Beispiel YouTube erstmal irgendwie eine Version lang nicht Videos abspielen wollte oder nicht zuverlässig Videos abspielen wollte bei mir, oder dass einfach bestimmte Seiten gar nicht mehr geladen haben.
Also wenn es jetzt YouTube ist, was irgendwie nicht mehr funktioniert, dann würde ich ja tendenziell erstmal YouTube die Schuhe in die Schulden schieben. Das ist ja, dokumentiert, dass die Chrome strategisch bevorzugen.
Da gab es ja auch diesen Edge-Zwischenfall, dass sie diesen transparenten Diff vor den Videoplayer geschoben haben, um die Hardware-Beschleunigung zu unterbinden.
Ja.
Es ist halt genau das Thema. Ich glaube, das hatten wir in der letzten oder vorletzten Folge mal angeschnitten. Das Web ist, also Google-Seiten sind kein Internet.
Ja.
Google-Seiten sind, entsprechend ein proprietäres Protokoll mit Chrome mittlerweile. Also, jetzt hier ein.
Also, Chrome ist eigentlich kein, oder Chromium. Ich share die beiden bewusst über einen Kamm. Also, Chromium ist eigentlich kein Webbrowser, sondern Chromium hat jemand bei mir in der Firma gibt's ja eine Webversion von unserer Anwendung und einen Native Client und irgendjemand bei mir in der Firma hatte zum Spaß mal, und ich fand das sehr passend, Chrome als den Google Native Client bezeichnet.
Das ist echt wahr. Ja, das ist so.
Das heißt, du installierst dir dann ein Programm, mit dem du dann die Google-Produkte benutzen kannst.
Ja.
Du benutzt keine, nicht unbedingt Standard-Protokolle, du benutzt nicht unbedingt Standard-Web, du benutzt nicht unbedingt Standard-JavaScript, sondern das, was Chrome ganz cool finde. Da sind auch viele, viele coole Sachen dabei, die dann eventually den Weg in den Web-Standard finden. Jetzt so mit der Entwicklung von HTTP 3 zum Beispiel oder HTTP 2 vorher bereits auch schon. Das sind so Sachen. Aber die halt Google lange Zeit einfach so in Chrome einfach so benutzt, weil sie einfach beide Enden der Web-Client und Server-Infrastruktur in der Hand haben.
Ja.
Und das ist schon, kann man jetzt überlegen, das ist halt schon ein sehr sehr asymmetrisches Verhältnis im Vergleich zu anderen Teilen.
Man fragt sich da auch, also wie weit sie das vielleicht auch treiben würden, wenn dann nicht im Zweifel irgendwie mal ein Verbraucherschutzministerium oder irgendwie ein Kartellamt
Ich weiß nicht, ob du nicht jetzt schon sagen könntest, du benutzt bereits seit 3 Jahren, wenn du google.com mit einem Chrome ansurfst, benutzt du kein normales HTTP mehr, sondern entsprechend halt ihr erst Speedy und dann HTTP2, was lange Zeit die einzigen waren, die das hatten, und es ist schon in gewisser Weise ein Wettbewerbsvorteil. Ob es unfair ist, weiß ich nicht, weil sie haben ja auch die Arbeit reingesteckt, aber es ist halt definitiv nicht Web.
Ja,
nicht an der Stelle. Und jemand, der mit einem anderen Browser auf diese Webseite geht oder jemand, der mit einem Chrome auf einen anderen Suchanbieter geht, hat halt auf jeden Fall, egal wie viel Performance auf der anderen Seite vom Server ist, eine schlechtere Erfahrung.
Ja, und die Gefahr, die da eben dann auch mitschwebt, also, aber wie gesagt, da sind wir wieder bei Verbraucherschutz und Kartellamt und sowas, die haben, was für einen Marktanteil mittlerweile, 90% oder sowas? Das ist
sicherlich hoch,
kann das sein? Weißt du, da könnten sie ja auch mal auf die Idee kommen zu sagen, och, die anderen 10%, für die machen wir jetzt mal das Internet aus, sie sollen sich auch mal ein Chrome installieren.
Na, mal gucken, was dann passiert, wenn die EU irgendwie vielleicht doch mal auf die Idee kommt, die wirren Forderungen der Politiker umzusetzen, zu sagen, Google muss jetzt zerschlagen werden und die Suchmaschine muss jetzt zu 2 Suchmaschinen werden. Also das wird nochmal spannend. Nicht in dem Sinne, was das jetzt irgendwie technisch aussagt, sondern irgendwie, was es eher aussagt darüber, wie Politiker über Technik denken.
Ja.
Wenn dann diese Zerschlagung dann wie konkret.
Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen jüngere Politiker wählen.
Bis das Aber passiert. Es ist halt in der Tat auch ein sehr spannendes Problem, ne? Weil das ist halt ein Plattformmarkt. Das siehst du an Google, das siehst du an Amazon, das siehst du an Microsoft. Diese Plattformen können nur durch diesen Scale funktionieren.
Und zumindest fängst du jetzt Level von Effizienz.
Genau, oder Facebook, genau das Gleiche, ne? Und wie fängst du jetzt an, sowas sinnvoll zu regulieren, dass das irgendwie für alle sinnvoll ist? Und klar, da klingt erstmal eine Zerschlagung einfach, dass das natürlich technisch gesehen Schwachsinn ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber die Frage ist halt, wie willst du es wirklich machen? Und ich glaube, dafür hat keiner eine wirklich gute Idee.
Also ich hätte ja gerne eine Suchmaschine, die einfach ein ganz normales Business ist, was nicht so verkoppelt ist mit diesem Anzeigen-Business, sondern was halt einfach ist, irgendwie, du zahlst halt jetzt 5 € im Monat Gebühr und dann kannst du die nutzen. Das hätte natürlich dann den Nachteil, dass man da natürlich eingeloggt sein muss, ne? Aber das wäre eventuell ein Modell.
Ja, aber dann musst du die dieses Modell, glaube ich, auf das ganze Internet im Wesentlichen übertragen. Ja.
Und dann entscheiden sich, glaube ich, die Leute eher dazu, es nicht zu benutzen.
Ja, ja, genau, das ist, glaube ich, das Ding. Also du wirst wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, dann wirklich Nutzer zu finden. Und
das App.net-Modell, das hat damals schon nicht funktioniert.
Dann kommst du wieder in die Frage rein, wie wickelst du Payment ab, wenn du das im Web machst.
Ne? Ja, und dann führst du damit ja aber auch wieder so ein Zweiklassen-Internet ein, weißt du?
Ja, ausschließlich über Sofortüberweisung, ist doch ganz klar.
Ja, PSD2.
Sofortüberweise dich gleich. Nur echt mit 3-Ten-Generatoren.
Nee, also mein früher ging das, als wir noch Telefone hatten, da konnte man einfach so ein in Anführungszeichen Premium-Dienst anrufen und das wurde halt über die Telefonrechnung abgerechnet. Die haben dann halt irgendeinen Mondpreis aufgerufen und das stand halt auf der Telefonrechnung und das habe ich halt bezahlt. Und
aber wenn
ich
halt, ihr argumentiert jetzt wirklich für ein bezahltes Zweiklassen?
Nee, um Gottes Willen. Also das fände ich auch eher fatal als Zeichen.
Ja, das ist ja quasi gebrochene Netzneutralität.
Es geht prinzipiell um transparente Geschäftsmodelle.
Genau.
Ja. Und ja, keine Ahnung, wie man das umsetzt. Das ist ein schwieriges Thema. Ich meine, wir sehen Ad-Driven-Business, wir sehen Nutzerdaten verkauft, die verkauft werden. Wir sehen
beides.
Bezahlte Services. Das ist alles schwierig. Ja, alles drauf. Einmal gibt auch.
Na, es gibt andere halt Modelle, aber die skalieren nicht so richtig. Ne? Also es gibt ja sowas wie Patreon und so, aber das skaliert halt nicht auf eine Größenordnung eines Google. Das skaliert auch nicht auf die Größenordnung der New York Times
oder Washington Post. Was skalieren würde, aber da ist schlicht und einfach das Problem, unser Planet ist halt einmal einfach unterteilt in 100 irgendwas Länder und verschiedenste Interessen. Ja, du könntest ja auch sagen, ja gut, dann finanzieren wir das über Steuer und betrachten das als Grundinfrastruktur. Ja. Ja. Kannst du auch machen, aber wie kriegst du das jetzt wieder
dann
weltweit?
Wieder jedes Land seine eigene Suchmaschine und dann findest du halt nur Sachen aus deinem Land.
Telekom
begeistert,
sowas aufzusetzen.
Oder es wird halt so ein Zombie wie so eine ITU draus oder sowas.
Das fand ich ja auch eine spannende Kommentar zu der Artikel 13 Frage, wo es halt die ganze Zeit diese Diskussion war, ob Upload-Filter überhaupt möglich sind und sowas. Und da hatte jemand mal die Vermutung geäußert, dass halt vielleicht die dann auch so, die Politiker das irgendwie gehört haben, so, ja, wir alle sagen irgendwie Upload-Filter geht nicht und sind dann halt zu ihrer normalen Stelle gegangen, wo sie hingehen, wenn sie Technikberatung brauchen, nämlich die Systems.
Das war viel
und haben so gesagt, Upload-Filter, geht denn das? Und dann haben sie aber dummerweise halt das Marketing-Department angerufen, weil das ist halt mit denen sie reden und die so im Verkaufsmodus so, ja, kriegen wir hin.
Die stehen da mit dem Geldkoffer in der Tür, da sagen wir doch nicht nein, ist ja ganz klar.
Ihr wollt Upload-Filter, wir bauen euch irgendwas.
Ich meine, ich glaube, wir müssen einsehen, dass das Internet, so wie wir es haben, einfach kaputt ist und wir ein neues brauchen. Ich habe da von einer neuen Firma gehört, die will gerne ein neues Internet bauen.
Hype Piper.
Es war klar, dass das jetzt da
geht. Erzähl nicht so viel, ich muss die neueste Staffel noch gucken.
Da war noch kein Spoiler drin. Aber danke, dass du mich gestoppt hast.
Ist sehr gut, kann ich empfehlen.
Oh Mann, okay, also wir fassen zusammen, das Internet ist kaputt.
Nee.
Für immer.
Was ist denn dieses Jahr 2019 noch so Spannendes passiert? Ich habe jetzt meine Liste mittlerweile erschöpft. Ich habe jetzt nach Punkt 5 kommen jetzt noch Honorable Mentions, aber das brauchen wir, glaube ich, nicht. Game of Thrones ist endlich vorbei.
Julian, ich glaube, das schieben wir auf die Privatschiene nachher, oder?
Genau. Julian sagt, Kubernetes und DevOps sind jetzt Mainstream.
Ja, genau. Das habe ich gesagt.
Du machst also auch dieses Mainstream auf Arbeit.
Ja, genau. Nee, ich war, das sind so zwei Sachen, die mir irgendwie dieses Jahr sehr aufgefallen sind, so im Technikbereich. Ich war im Mai auf der KubeCon. Diese Veranstaltung war dieses Jahr doch irgendwie signifikant anders als letztes Jahr. Letztes Jahr hatte das oder wirkte das noch so ein bisschen wie so groß werdendes Community-Treffen, wo man so ein bisschen über die Technik redet und so ein bisschen gemeinsam darüber sinniert, was noch alles nicht funktioniert so. Und dieses Jahr wirkte diese Veranstaltung irgendwie wie so eine Vendor-Sales-Veranstaltung. Fand ich irgendwie, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll.
Das finde ich sehr witzig. Ich war auf der KubeCon 2017. Als in Berlin war, im BCC, und da hatte ich mal den direkten Vergleich. Weil da war das halt für mich genau dieses Erlebnis, dass es halt einfach nur so ein einziges Vendor-Sales-Event war. Also ich meine, das BCC kenne ich ja noch damals vom Kongress, auch wenn ich nur einmal da war in der BCC-Ära, aber so habe ich halt den relativ direkten Vergleich gehabt und ich wusste auch irgendwie, hier bezahle ich nicht irgendwie wie beim Kongress irgendwie 150 Euro oder was ich halt bezahlen möchte, sondern ich bezahle halt da irgendwie 700 Euro mit Frühbucherrabatt. für irgendwie 2 Tage oder 3 Tage. Und,
3 sind es, glaube ich, ja.
Und kriege dann ja das wesentliche Perk dafür, dass ich ein Schnittchen bekomme. Aber ich kann irgendwie, ich könnte ein Schnittchen auch für weniger als 700 Euro am Tag schmieren. Und dann hast du halt so Talks, die alle nur so sind, ja, hallo, ich bin die Marketingdrohne von Dollar Platinum Sponsor. Und ich, wir machen übrigens auch Kubernetes. Tschüss. Und ja, dann gehst du in den Vendor-Area und die so, ja, wir installieren dir dein Kubernetes. Ich habe aber schon Kubernetes. Wir machen Logging für dein Kubernetes. Ich habe schon Cluster. Und so, ja, was? Und überhaupt total Enttäuschung. Ich hatte auch selber einen Talk eingereicht, der wäre super technisch geworden, wurde natürlich abgelehnt. Stattdessen gab es in dem Themenfeld, was ich mache, nämlich Storage, nur so einen Vortrag über Rook. Und das war so, hier, guck mal, wir können hier einen YAML reinladen und dann sind da Storages. Und das dann auf 30 Minuten ausgewählt. Was ist das denn hier? WTF?
Ich war auf einer ähnlichen Veranstaltung in Hamburg 2017, da war ein ähnliches Niveau. Also da muss ich sagen, war die KubeCon 2018 schon ein gutes Stück schöner. Da waren aber auch viele Konzepte in dem Umfeld neu. Das ganze Operator-Zeug und so war alles neu. Da gab es viele technische Deep-Dive-Talks, die waren echt super. Aber ja, dieses Jahr war eben auch wieder so, Vendor wollen Dinge verkaufen und reden darüber. Das fand ich ganz schlimm.
Aber ist das nicht so ein bisschen der Effekt, der eintritt, wenn ein Thema am Mainstream angekommen ist, dass dann plötzlich nicht nur die Techniker dabei sind, sondern plötzlich auch die Leute, die damit Geld machen wollen.
Genau, und das hast du dieses Jahr enorm gemerkt. Da waren Leute von Oracle und haben Talks gehalten. Ey, die hatten überhaupt keine Ahnung, wovon sie reden.
Aber ich meine, genau das ist ja, genau das, was ich sagen wollte, ist, genau das ist ja vor 1, 2, 3 Jahren auch, oder 4, mit der ganzen Bitcoin und Blockchain-Szene passiert.
Ja, ja,
dass
ja
plötzlich nur noch Verkaufsgesabbel von irgendwelchen
Leuten. So einen vaporisierenden Effekt.
Wie, hatte Bitcoin mal Substanz?
Also nee.
Es gab zumindest eine Phase, wo der Großteil der Vorträge wesentlich technischer war und seitdem gibt es sehr viele Consultancy-Firmen, die dir irgendwas mit Blockchain verkaufen.
Ich glaube, das
gar
Problem
nicht,
dabei
nicht mehr, worum
ist,
es geht, aber du kannst es kaufen.
Genau, Techies haben das gebaut. Dann sind Finanzinvestoren aufgesprungen, weil sie realisiert haben, hey, hier haben wir einen unregulierten Spekulationsmarkt, den du fast nicht reguliert kriegst. Geil.
Was kannst du
denn schief gehen? Und dann sind irgendwelche Consultants aufgesprungen, die irgendwie auf die Idee kamen, dass man damit jetzt geile Tech bauen kann, ohne zu realisieren, dass das einfach nur eine überkomplexe Datenbank ist.
Was, Kubernetes oder Bitcoin?
Bitcoin.
Beides.
Vielleicht auch beides, ja.
Nein, also,
und um den zweiten Punkt mal noch ganz kurz anzureißen mit DevOps, du hattest es ja schon erwähnt. Also ich arbeite ja so als irgendwie DevOps-Consultant und ich habe ganz lange, so die letzten Jahre, hauptsächlich so Internal Tools irgendwie gebaut, betreut, weiterentwickelt. Und wir waren irgendwie immer so eine Abteilung, die halt für die Firma kein Geld verdient hat. Von daher waren wir halt so ein, genau, eher sowas, was Geld kostet. Von daher war das auch beim Management dann nicht immer so ganz beliebt, wenn wir dann irgendwelches neues Spielzeug wollten oder so. Und dieses Jahr ist das irgendwie gekippt und wir sind jetzt irgendwie andauernd bei Kunden unterwegs, die schreien, Hilfe, Hilfe, wir brauchen jemanden, der uns irgendwie bei Build und Deployment hilft oder wie man dieses macht oder jenes, und da haben wir mittlerweile so viele Kundenanfragen, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir die alle da irgendwie verarztet kriegen sollen. Und das ist irgendwie so eine Entwicklung, die hat so Anfang des Jahres irgendwie ganz langsam angefangen und mittlerweile ist es irgendwie bei uns ganz schön explodiert.
Und da macht ihr jetzt mehr Dev und deswegen ist es Mainstream?
Wir machen mehr DevOps, also.
Na, Ops haben wir ja vorher schon gemacht.
Ja gut, Ops haben wir davor auch schon gemacht. Ja, ich weiß schon. Ja.
Weil mir ist gerade noch so eine Metrik eingefallen, zu sagen, DevOps ist jetzt Mainstream, das wäre der Punkt, wenn Entwickler endlich mal lernen, dass Platten voll werden, Netzwerke Zeit brauchen, Speicher voll wird.
Ja, das kommt tatsächlich auch so langsam. Ja,
das ist so eine Metrik, wo ich sage,
Ja, da finde ich auch krass, dass wir wirklich sehr, sehr große, so richtig traditionelle Konzernkunden haben, die jetzt irgendwie dieses Jahr ihre komplette Entwicklung umgestrickt haben und sagen, yo, you build it, you run it.
Die FNSH.
Wo die 200 Mann irgendwie rangenommen haben, gesagt haben, also ja, ihr schreibt jetzt nicht mehr nur die Software, ihr betreibt die jetzt auch. Tschüss, viel Spaß.
Oh, gefährlich.
Ja, ja.
Und dann haben die alle anfangen müssen, sich mit Kubernetes auseinanderzusetzen? Oder gab es da irgendwie eine eine Übergangsphase oder waren sie denn?
Ja, nee, da gibt es schon Übergangsphasen. Also ja, mit Kubernetes beschäftigen die sich gar nicht so sehr, lustigerweise auch, weil wie und wo deployed wird, das ist dann in so großen Firmen dann auch immer so ein Politikum. Da kann ich dir sehr lustige Geschichten erzählen, aber das machen wir lieber nicht jetzt.
Das nächste Folge, okay.
Ja. In der nächsten Folge geht es dann aber um nix, ne?
Das ja. War schon festgelegt. Wir reden über ganz viel nix.
Schade.
Also ja. Wie immer, ne?
Aua.
Ja, was der ist war denn, unter der Gürtellinie.
Was ist denn sonst noch nix dieses Jahr passiert?
Nix? Also zwei von euch haben ja hier in den Punkten stehen, einmal Deutsche Bahn und einmal Bahnfahren größer als Fliegen. Ich bin ja auch mit der Bahn angereist und ich war extrem erstaunt, dass das tatsächlich trotz dreimal Umsteigen alles funktioniert hat.
Respekt.
Ja, das zeugt halt hauptsächlich davon, wie schlecht die Verbindung nach Leipzig ist, wenn man aus Mecklenburg kommt, aber das ist eine andere Sache.
Dreimal Umsteigen und du hattest nicht irgendwie verspätete Züge dazwischen.
Nee. Naja, so
eine Minute, aber
gleichmäßig verspätet.
Also ich hatte letztens eine Verbindung von Dresden nach Ingolstadt. Ich musste einmal umsteigen in Fulda.
Ja.
In Leipzig kam dann die Durchsage, dass auf der Strecke ein ICE liegen geblieben ist und unser Zug gebraucht wird, um die Leute zu evakuieren. Deswegen müssen wir jetzt alle raus.
Nein.
Ja, danke, ich in Leipzig aus dem Zug so völlig angepisst, was soll die Scheiße? Hab kurz im DB Navigator geschaut, fährt den Zug nach München. Okay, also ich war da in der Stadt. Entschuldigung. Bin in den nächsten Zug nach München eingestiegen. Turns out, das war mein ICE, den ich in Fulda hätte einsteigen sollen. Also war Glück im Unglück sozusagen, aber ich fand es schon dreist von der Deutschen Bahn. Also ich verstehe es, aber ich fand das schon scheiße.
Da wird man ja wirklich zum zweite Klasse Fahrgast, ne?
aber sowas von bedeutet.
Ich fahre ja schon seit 2-3 Jahren wieder sehr viel Bahn, weil ich es auch viel beruflich nutze. Tatsächlich letztes Jahr auch sehr viel mehr als dieses Jahr. Aber dieses Jahr ist mir einfach irgendwie auch von Verspätungen her extrem im Gedächtnis geblieben. Ich habe gerade meinen Kopf überschlagen. Also ich habe dieses Jahr bestimmt einen ganzen Tag an Verspätung mitgenommen bei Bahnreisen. Und das nervt dich dann irgendwann schon.
Da gibt's ja Highlight morgen, dann einen schönen Talk. Bahnmining mit David Kriesel.
Den werde ich mir unbedingt anhören.
Der Typ ist ja generell der Hammer, was der für einen tollen Data Mining Talks macht. Aber das stimmt. Er hat wohl alle Verbindungsdaten aller Züge im letzten Jahr gesammelt.
Ja.
Also wirklich alle Abfahrtsdaten. Und schaut da einfach mal rein.
Nice, freue ich mich jetzt schon drauf.
Morgen 22:30 oder so.
Ich war ja dieses Jahr in Barcelona beim Rustfest und da gab's eine geile Aktion von Rustations aus all over Europe, die einfach Zugfahrten dorthin organisiert haben. Da sind Leute aus Schweden zugekommen.
Wie organisiert? Die haben eigene Züge.
Nein, aber die haben Verbindungen rausgesucht, dass sie gemeinsam dann mit den Zügen fahren. Da gab es dann einfach eine große.
Ich möchte reservieren im Wagen 2. Okay, und wo genau? Wagen 2.
Das ist unser Wagen.
Und das war ziemlich cool, weil dann kam ein Großteil von den Leuten, eine auffällige Anzahl von Leuten beim Rustfest, die mit dem Zug ankamen. Das fand ich ziemlich schön. Als ich von der Aktion gehört habe, hatte ich leider meine Flugtickets schon gehabt. Das war mir dann auch so ein bisschen peinlich, aber rückblickend.
Hast du wenigstens kompensiert?
Ja.
Deswegen erwähnst du es auch im Podcast, weil es dir peinlich ist.
Genau. Das ist Flugscham, nennt sich das übrigens. Das
Konzept ist, ich finde das auch schwedische Wort viel schöner. Flugscham.
Oh. Scam.
Die gleichen Leute, die dort mit dem Zug aus Schweden angekommen sind, habe ich hier auch schon getroffen. Das sind nämlich die Mulwart-Leute, die sind auch hier auf dem Kongress. Wieder mit dem Zug, sind gestern früh um 6 losgefahren und waren
heute da.
Waren gestern um 8 abends in Leipzig.
Aus,
das ist eine sehr schöne Zeit.
Göteborg.
Warte mal, wenn du über Dänemark fährst, dann fährst du doch wahrscheinlich mit dem Zug auf der Fähre, oder?
Möchtest du Infos? Weil das mache ich ständig.
Genau, du bist ja auch, Sascha, du bist ja regelmäßiger Dresden-Malmö-Händler.
Korrekt.
Es ist witzig, wie die Leute sich bei uns im Podcast zum ersten Mal gegenseitig sehen.
Das ist besagter Sascha, den wir sehr oft erwähnen.
Und du bist bist du jetzt eigentlich komplett auf Zugfahrt umgestiegen?
Ich glaube, seit wir das letzte Mal geredet haben, bin ich nicht einmal mehr geflogen.
Sehr schön.
Bin ausschließlich Zug gefahren. Und obwohl hin und wieder mal eine Verspätung dabei war, bin ich noch nicht irgendwie in eine Situation geraten, die irgendwie total schrecklich war, so ein Zugverpass oder sonst irgendwas. Das heißt, ich schaffe es oder ich habe es geschafft und ich finde kein Stück Holz, auf das ich klopfen kann, das groß genug ist, tatsächlich so 11-12 Stunden ohne große Probleme von Dresden durch 3 Länder
nach Malmö zu kommen.
Das finde ich schon arg beeindruckend.
Hast du gerade Angst, dass du es jetzt jinxst? Bitte? Hast du gerade Angst, dass du es jetzt jinxst?
Auf jeden Fall.
Also auch eine Erfahrung, die ich dieses Jahr gemacht habe, nach Basel fahren, also schon in ein anderes Land, was an dieses Land angrenzt.
Aber ohne Wasser dazwischen.
Ohne Wasser. Aber die DB hat es halt trotzdem verkacken können. Also es war beeindruckend. Also ja. ich bin auf dem Weg nach Basel. Dieser Zug fährt, ich glaube, 2 Städte in die Schweiz rein. Nee, anderthalb Städte in die Schweiz. Nee, nicht mal.
Basel ist, direkt ist der erste
dieselbe Bahnhof in der Stadt. Ja, genau. Sie haben einen Halt in Basel auf der deutschen Seite und in Basel-Bad heißt es, glaube ich, und einen Halt in Basel, aber Basler SBB ist der Hauptbahnhof auf der Schweizer Seite. So, wir hatten eine Stunde Verspätung gesammelt auf dieser Strecke und so 3 Städte vorher kommt dann die Durchsage, ja, da dieser Zug jetzt mittlerweile so viel Verspätung hat, lohnt sich es gar nicht mehr bis zum Ende durchzufahren. Wir hören es einfach auf.
Das Was? Hat nichts mit Lohnen zu tun.
Sie durften, also das war, was sie uns gesagt haben. Tatsächlich wussten wir auch, dass sie dann nicht mehr ins Schweizer Netz reinfahren durften, weil die Schweizer Bundesbahn gesagt haben, dieser verspätete Zug, der passt uns nicht in unser Netz rein.
Ja.
Habt ihr verkackt.
Jo. Die haben aber einen Taktfahrplan.
Ja, bei denen klappt das ja auch. Aber das war so lächerlich von wegen, wir sind zu spät, wir dürfen gar nicht mehr bis zum Ende durchfahren.
Meine Fresse, was Deutschland implementiert die Bahn TCP und in der Schweiz UDP.
Ich habe da aber auch so eine Erfahrung gemacht dieses Jahr, da hing ich auch wieder über die Bahn. Also
das ist ja wirklich, habe ich auch mal als Nachricht gelesen gehabt, dass es.
Zug hat seine TTL überschritten, der wird jetzt getroppt.
Auf dieser Strecke gibt es auch wohl eine Verbindung, wo er dann von Basel noch weiterfährt. Also nach Basel.
Ja, bis SBB, das dann geil fährt, der, glaube ich.
Oder noch weiterfährt, genau. Und da hat die SBB tatsächlich einen festen Bestand von Zügen, die sie vorhalten am Basler SBB-Bahnhof, damit sie die deutschen Züge ersetzen können, wenn mal wieder 30 Minuten zu spät sind. Und das passiert wohl irgendwie so 3-4 Mal am Tag.
Ja, aber die Hälfte der Passagiere ist auf der Strecke schon liegen geblieben, weil die nicht bis da angekommen sind.
Die Passagiere sind liegen geblieben.
Aber was du meintest, es lohnt sich nicht mehr dahin zu fahren. Das hatte ich auch mal. Da wollte ich von hier irgendwie Richtung Westen raus, also von Dresden Richtung Westen raus. Und dann fährt man ja über Leipzig mit dem Fernverkehr. Das ist halt die einzige Option. Und dementsprechend halt, mein Zug fing halt in Dresden Hauptbahnhof an und sollte ich in Leipzig umsteigen. Und dann so 20 Minuten vorher sagt dann die Ansage, nee, der Zug fährt heute erst ab Dresden Neustadt. Fahren Sie mal bitte mit der S-Bahn nach Dresden Neustadt und da fährt dann Ihr Zug.
Das ist auch unglaublich.
Weil dieser Zug ist halt ein IC, der vorher nach Dresden gekommen ist und der war halt so hart verspätet, dass sie halt gesagt haben, so können wir nochmal 10 Minuten Zeit sparen.
Ja, dann mich dann wahrscheinlich Dispatching und so im Bahnhof.
Das passiert öfter, als ihr glaubt.
Was ist das für eine Kacke?
Ja, das passiert.
Oder stehst du als ausländischer Tourist am Hauptbahnhof, dein Zug kommt einfach nie und du bist einfach angespült.
Genau.
So, deutsche Effizienz spürbar am eigenen Leib.
Ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin mal von Leipzig, wollte nach Hamburg und der Zug hatte schon so leichte Motorprobleme. Wir sind nochmal ganz langsam nach Berlin getuckert und im Südkreuz hieß es, wir fahren jetzt nicht mehr Berlin Hauptbahnhof an. Wir haben uns entschieden, wir fahren um Berlin drumherum. Alle Leute, die den Hauptbahnhof wollen, hier raus.
Aber immerhin sagen sie es noch.
Die Leute, die im Hauptbahnhof sind, good luck.
Das hatte ich auch mal mit einem ICE zum Glück nach Berlin, der dann nicht mehr zum Hauptbahnhof gefahren ist, weil der einfach unterwegs schon kaputt war. Den mussten sie zwischendrin 2-mal neu starten, also alle Türen und Fenster zu vom Netz nehmen. Have you tried turning it off and on
again? Genau, wenn du ICE neu startest, dann steht außen an dem Display die IP-Adresse, das ist im lokalen ICE drin.
Ja. Echt? Ja, ich war dieses Jahr im Sommer in Portugal im Urlaub, da bin ich natürlich hingeflogen, da wäre ich dann nicht mit dem Zug hingefahren.
Besorgt es dich, dass du mit Windows zur Arbeit fährst?
Nee, auf dem Rückweg habe ich dann noch einen Zwischenstopp in Frankreich gemacht, in Paris, weil Freunde aus den USA, die ich ewig nicht gesehen habe, irgendwie sich entschieden hatten, in Frankreich Urlaub zu machen. Und dann bin ich mit denen mit der Bahn noch, also mit der französischen Bahn, nach Reims gefahren und dachte mir, ja gut, also von Reims, da fährst du dann irgendwie nicht mehr zurück nach Paris, um dann nach Berlin zu fliegen. Das ist ja bescheuert, kannst ja einfach mit dem Zug fahren dann. So, also habe ich mich da schön
von der
mittags
und Bahn erst verwöhnt
in den Zug gesetzt, habe mich schön bis Straßburg von der SNCF verwöhnen lassen, mit perfekter Pünktlichkeit. Und also ich meine, so eine TGV-Fahrt ist auch schon ein bisschen was Sinnvolleres als so eine ICE-Fahrt irgendwie. Dann steige ich in Straßburg in den ICE. Der ICE fährt los, er fährt über die Grenze, bleibt hinter der Grenze stehen und steht da einfach eine Stunde mitten im Nirgendwo, weil irgendwo eine Weiche kaputt ist. Ich habe mir so, also,
weiß nicht, ob sogar Stefan das war, dass das deutsche Netz so kaputt ist, weil wir einen geteilten Personen- und Güterverkehr haben. Mhm. Und das darf viele Probleme heraus.
Ja, waren halt nicht. Nee, dass wir eben nicht das
haben.
Es
sind viele Faktoren. Wir haben das halt nicht.
Der Güterverkehr. Naja, eben, weil wir halt ein Gemeindebetrieb haben, meine ich. Sorry,
genau. Der Grund, dass in Frankreich ja zum Beispiel die TGVs halt auch so funktionieren, wie sie funktionieren, ist ja, dass sie ein komplett eigenes Netz haben.
Genau.
Shinkansen hat auch ein komplett eigenes Netz, aber das ist halt auch mit den entsprechenden Investitionskosten verbunden. Ja,
wir haben das einfach ganz anders gemacht. Wir haben nicht unterschiedliche Netze. Die Deutsche Bahn hat unterschiedliche Substrukturen.
Ja.
Personenverkehr, Güterverkehr.
Wenn die Schenker lang fährt, dann
die haben ja auch im Netz unterschiedliche Substrukturen. Also, weil du hast ja Netzabschnitte, die von einem Leitstand kontrolliert werden. Die sind im Zweifel auch sehr, sehr klein. Und wenn dann auf dem Leitstand, das hatten wir dieses Jahr auch schon in, wo war es, Mainz, glaube ich, wenn dann halt zufällig alle krank sind, die da Schicht haben sollen, dann kannst du halt Mainz Frankfurt Flughafen dicht.
Ja, Fernbahnhof.
Weil das ein Netzabschnitt
ist. Da waren so alle Leute krank und dann haben die das geschlossen. Das war da herrlich.
Oh. Ich hab da irgendwie mal eine Doku drüber gesehen. Da beschäftigen die, ich glaube, 25.000 Leute in diesen Führerständen, um da die Netze zu schalten.
Also ich finde das absolut faszinierend, dass die Politiker alle fabulieren, von wegen, dass Huawei jetzt irgendwie unsere 5G-Infrastruktur hacken kann, während man irgendwie ganz Deutschland irgendwie runterfahren kann mit irgendwie einem strategisch platzierten Grippevirus.
Benutzt die Bahn nicht noch ganz viel GSM an der Stelle?
Apropos sogar? Virus, wir hatten doch bei der Bahn auch massiven Befall von, wie hieß es?
Ja.
WannaCry.
Ja. Das sind jetzt, glaube ich, zumindest nur die Informationssysteme gewesen.
Dafür ist die Infrastruktur ja zu alt, um davon befallen werden zu können. Ja,
da leben ganz andere Viren
viele,
noch.
Ja, viele.
Du meinst, die kursieren im Bahnnetz hin und her? Das geht einfach keiner mit.
Viele Dinge im Bahnnetz sind nach wie vor mechanisch. Also die haben
das wird ja jetzt besser, ne? Also auf der neuen Schnellfahrstrecke zwischen Leipzig und Erfurt ist nur noch ETCS-Signalisierung. Also da brauchst du zwingend den GS im Rückkanal.
Das erinnert mich
an. Ja, das ist die Zukunft.
Das erinnert mich an einen tollen Podcast.
Ja, aber das restliche Bahnnetz musst du ja erstmal ins 20. Jahrhundert holen, bevor du es ins 21.
Ja, hallo. Wir sind in Ostdeutschland immer noch dabei, die fehlenden Zweitgleise nachzurüsten, die Sowjets damals abmontiert haben.
Hallo, wir bauen auch selber noch ab.
Ja.
Bei Sowjets angekommen. Wollen wir das Thema wechseln?
Eigentlich wollte ich ja nochmal weiter wechseln, weil bei mir geht's genau andersrum.
Warte, eine Sache wollte ich noch sagen. Der einzige Grund, warum ich das aufgebracht habe, war eigentlich, weil ich eine positive Nachricht verbringen wollte. Und das ist A.
Nicht gelungen.
Man kann tatsächlich in andere Länder mit der Bahn reisen, auch regelmäßig, das funktioniert. Und man kann das sogar günstig machen, erstaunlicherweise. Also mit so einer Bahncard 25, wenn man das früh genug bucht und so eine Dienstreise, die man regelmäßig macht, weiß man ja früh genug, für 100 Euro oder 110 Euro hin und zurück Dresden-Malmö ist kein Ding.
Ja. Das kann ich tatsächlich auch positiv rausstellen. Ich habe geguckt, beim Dezember ist es ja so, wenn man jetzt so zum Kongress bucht, da kommt ja noch erschwerend hinzu, normalerweise kannst du 3 Monate vorher buchen. Mhm. Und da müsstest du halt natürlich idealerweise halt 3 Monate vor der Hinfahrt gucken und 3 Monate vor der Rückfahrt oder sowas. Ne?
Kommt da nicht der Fahrplanwechsel davor?
Das ist eben der Punkt, im Dezember ist der Fahrplanwechsel und deswegen ist dann das Buchen erst 2 Monate vorher möglich, 2 Monate vor dem Fahrplanwechsel. Das war dann halt in dem Fall der 15. Oktober. Das heißt, ich hatte mir dann schon langfristig geplant, dann einen Termin in den Kalender gesetzt, 15. Oktober, 10 Uhr, Bahntickets buchen. Und bei mir ist es halt noch eine etwas kompliziertere Flügelfahrt. Also ich bin gefahren erstmal von Dresden zu meinen Eltern nach Mecklenburg, dann nach Weihnachten dann hier runter nach Leipzig zum Kongress, nach Leipzig, wenn der Kongress vorbei ist, dann noch zu einem Bekannten in Westdeutschland, um Silvester zu feiern und danach wieder zurück nach Dresden, also 4 Fahrten insgesamt. Und ich habe tatsächlich alle inklusive Reservierung und sogar eine Fahrt in der ersten Klasse gebucht für 120 Euro.
Nicht schlecht.
Man muss halt nur wirklich am allerersten Tag sofort klicken. Ja.
Genau. Also du brauchst aber auch eine Bahncard, sonst ist es halt echt irgendwie zu teuer.
Ich habe 25er zurzeit.
Ich möchte da noch eine Empfehlung aussprechen für den tollen Service Bahn.guru.
Oh ja.
Entwickelt von wie heißt der? Komme ich gerade nicht auf den Namen. Es ist aber auch hier irgendwo gerade um die Ecke, wo auch immer.
Das war nicht U-Bahn, oder?
Nee.
Das Einzige, was du tun müsstest, um Deutschland komplett runterzufahren, ist einfach irgendwie einen Nuke auf dieses Gebäude jetzt gerade werfen. Dann ist Deutschland runtergefahren, was IT angeht. Und heutzutage ist alles IT. Also Deutschland ist runtergefahren.
Viel zu gefährlich. Bitte sitzt da keinen Leuten irgendwelche Klausen in den Kopf.
Naja. Genau. Mir geht es nämlich zum Beispiel genau andersrum mit den Bahnen. Eigentlich könnte ich ja mit der Bahn auf Arbeit fahren.
Du pendelst regelmäßig nach Westdeutschland.
Richtig.
Und tatsächlich mit dem Zug, mit dem ich heute früh gefahren bin, der fährt nach Köln rüber. Das ist schon fast die ganze Strecke. Der fährt leider nur 6-7 Stunden oder so. Und deswegen geht's halt nicht leider. Ich bin deswegen gezwungen quasi zu fliegen, was nur 50 Minuten dauert für fast dieselbe Strecke. Und
plus Zeit zum Bahnhof und Zeit zum Flughafen und auf der anderen Seite auch vom Flughafen zum Arbeiten?
Oder? Nee, 50 Minuten nur Luft.
Weil das kommt ja auch, also
das kommt dazu, aber ich habe zum Beispiel ich habe eine Dienstreise mehrmals auf unterschiedliche Arten und Weisen gemacht von Dresden nach Karlsruhe und der Benchmark war, mit der Bahn dauert die gesamte Reise bis vom Bahnhof zu Bahnhof 6 Stunden und mit dem Flugzeug plus, das geht ja bloß bis Frankfurt und dann einen Leihwagen nehmen oder im Zug weiterfahren, Wurst, hast du 5 Stunden gebraucht mit Warten im Sicherheitsbereich, vorher anreisen, um einzuchecken, dann dein Zeugs vom Band holen und die gesamte Orga rundherum. Und dafür bist du, wenn du fliegst, dann die gesamte Zeit beschäftigt und wenn du im Zug sitzt, kannst du einfach mal, setzt du dich rein und steigst nach 6 Stunden wieder aus und hast zwischendurch auch was Produktives
gemacht. Ich würde das aber nicht so polarisierend sagen, weil das ist halt auch eine Übungssache.
Ja.
Also bei mir ist es es ist halt auch eine Übungssache. Also bei mir ist es halt so 2,5 Stunden oder so von Tür zu Tür mit allem drum und dran und dann baut man schon am Gepäck rum und weiß ganz genau, wann man da sein muss.
Da kann das einen großen Unterschied machen und am Ende ist es ja auch, gerade wenn es geschäftlich ist, auch eine Wirtschaftlichkeitsfrage, weil im Zweifel sagt auch der Kunde, für den du diese Dienstreise machst, wenn du sagst, oh, ich fahre lieber Bahn, das kostet die Hälfte mehr und dauert doppelt so lange, dann sagt er dir vielleicht auch, sag mal, bist du bescheuert?
Das kommt ja auch dazu, dass Flüge subventioniert sind, relativ stark sogar und die Bahn halt unendlich teure Tickets hat.
Ja. Aber tatsächlich ist eigentlich ein anderer Grund dafür verantwortlich, denn ich bin ja dieses Jahr Vater geworden.
Highlight des Jahres! Genau. Und dann Steiger hat sich geforkt. Wir haben noch 5 Minuten.
Fork, Rückgabewert war 0, also alles gut gegangen. Genau. Und da ich halt die Zeit möglichst dann bei meiner Familie verbringen will, bin ich halt deswegen gezwungen,
Ist auch ein Grund.
Das ist vielleicht halt eine ganze Nacht unterwegs.
Moment. Returnwert 0 würde heißen, dass du der Kindprozess bist.
Oh Gott.
Okay. Hast du das Kind mal gesehen?
Die Frisur teilen sie sich auf jeden Fall.
Wollte auch gerade einen. Das ist schon mal die gleiche, genau.
Genau. Und das ist auf jeden Fall cool. Also Papa sein ist quasi empfehlenswert.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Wir haben, ist das erste akronymisierbare Gast und Co-Host-Kind eigentlich?
Bestimmt nicht.
Zweifel.
Ist das so wie Kamerakind?
Jupp, eben. Was?
Ja, das Kind darf bei uns das Mikro halten, wenn es groß genug dafür ist.
Anderthalb Stunden lang.
Ja, es wird einfach mit Gaffertape auf den Kopf oben und dann müssen wir das nur in der richtigen Höhe.
Dann musst du dein Kind die ganze Zeit hinterher rennen. Das ist ganz schön anstrengend.
Hallo, du hast schon Gaffertape in der Hand. Bleib mal in der Zähbibliothek, bitte.
Okay, wir machen noch eine ganz kurze Runde, weil wir uns gerade das Schild hochgehalten bekommen haben von unserem freundlichen Podcast-Engel, oder nee, Einhorn sagen wir hier, ne? Sagen wir Einhorn. dass wir noch 5 Minuten haben. Und zwar, wir können ja nur leider keine Zusammenfassung machen von den geilen Talks, die wir alle schon gesehen haben, weil die alle noch nicht stattgefunden haben, weil es erst Tag 1 ist. Aber wisst ihr schon von den Talks morgen oder übermorgen oder überübermorgen, zu welchen ihr auf jeden Fall gehen werdet?
Ich kann, wie gesagt, Bahnmining nur empfehlen, also hoffentlich nur empfehlen, aber ich werde da auf jeden Fall hingehen.
Bahnmining, genau. Das hat nur
da werde ich auch hingehen. Das ist plus 1. Tatsächlich habe ich nach morgen auch noch gar nicht geguckt, was ist. Also da müsst ihr mir noch Empfehlungen geben.
Alle scrollen jetzt gerade durch ihre Apps durch.
Ja. Ich nutze aber auch die App, die mir dann morgen früh sagen wird, wo ich hingehe.
Ihr macht das alles so frei Schnauze.
Ich habe die App das in meinen Kalender eintragen lassen.
Also ich gucke zuletzt relativ wenig Talks, weil es ist halt hier viele Dinge zu erleben, die man halt nachher nicht mehr erleben kann. Talks kann man meistens nochmal nachgucken. Was ich mir dann eher persönlich angucke, sind die Entertainment-Sachen. Völlig uneigennützig verweise ich zum Beispiel auf das Hacker Jeopardy.
Was heute ist, oder?
Was heute Abend
ist. Kann man sich doch auch im Nachhinein anschauen, aber man kann nicht teilnehmen.
Es ist nicht dasselbe.
Könnten wir noch teilnehmen?
Eine andere Sache.
Auch im Film, das Haunted House soll sehr cool sein.
Ich habe gerade davon gehört, dass es sowas gibt, aber ich weiß noch nicht, was da los ist.
Ist das hier im Kids-Bereich?
Nee, es ist drüben in der anderen Assembly-Halle.
Ein Haunted House.
Letztes Jahr gab es auch irgendwie auf dem Parkplatz hinten irgendwie so einen aus Containern zusammengebauten Club. Da möchte ich auch mal gucken, ob es den dieses Jahr wieder gibt. Das war irgendwie letztes Jahr ganz schön freaky.
So viel versteckte Dinge. Ich erinnere mich noch an irgendwelche Aufzug
Raves in Hamburg, das war großartig.
Ja, ja, ja.
Eine Sache, die ein Highlight für mich dieses Jahr ist, die nicht versteckt ist, ist die Fairy Dust. Die sind nämlich aus ihrem Versteck, wo es letztes Jahr war, nämlich in diesem Club am Rand, wo du irgendwie nur betrunken reingehen konntest, wirklich rausgeholt haben und sie wieder schön dort, wo sie hingehört, in die Mitte der Glashalle gestellt haben.
In die Mitte der Gesellschaft.
In die Mitte der Gesellschaft. Da können wir auch nachher gleich noch alle noch ein Gruppenfoto machen, wenn diese Sendung vorbei ist, oder?
Mein Consent.
Also ich finde, dass zumindest ich auf jeden Fall besser aussehe, wenn man mich in dem Foto durch eine Flasche Bier ersetzt.
Ja, aber die nächste Runde geht auf dich.
Ja, das können wir machen.
Gut, ich glaube, wir haben ein... Oh, ja?
Nee, das war, ich habe nur denselben Gedanken, wie du gerade gehabt, sorry.
Ich glaube, wir haben einen guten Abschluss gefunden. Wir haben akronymisierbar Folge 36 passenderweise auf dem extra dafür durchnummerierten 36C3 aufgenommen.
Das heißt, ihr dürft jetzt nächstes Jahr keine Folge machen, damit das akronymisierbar 37 auf dem 37C3 ist.
Oder ihr macht hier mit Punkten und Monaten. Oder
vielleicht
sowas.
Schaffen wir ja Folge 42.
Warum semantische Releases jetzt?
Ja, genau. Akronymisierbar 2020.01.
Dezember.
Ich hätte sogar einen Sendungstitel, der mir noch eingefallen ist. Akronymisierbahn.
Akronymisierbahn.
Ja, wir haben so viel über die Bahn geredet.
Ansonsten möchte ich an dieser Stelle sagen, vielen lieben Dank an die Technik, die uns so wunderschön betreut hat und uns daran erinnert hat, die Zeit bei dieser Folge einzuhalten. Danke sehr an dieser Stelle an das Sendezentrum, das uns zum mittlerweile dritten Mal beherbergt und mit Technik versorgt hat.
Plattform bietet für unseren Shitbox.
Genau. Vielen lieben Dank auch an die Leute im Publikumsbereich, die mitunter wirklich von Anfang an dabei gesessen haben und sich den Quatsch hier anhören. Ja, du nicht, aber du bist ja auch gerade erst gekommen. Du wartest garantiert auf den nächsten Podcast hier. Was ist hier danach? Wer ist der Nächste? Bitte? Das verstehe ich
du
halt nicht.
Du musst deinen Kopf...
Es wird nicht besser. Star Wars, danach ist Star Wars.
Was?
Oh, das ist noch ein Highlight für mich. Star Wars, die neue Scheiß-Trilogie ist endlich zu Ende.
Oh Gott, war dieser Film schlimm.
Ja, nee, das reißt mich nicht an. Nee,
also, lieber nicht.
In diesem Sinne, ich wünsche einen guten Rutsch in 2020, ein neues Jahrzehnt beginnt und wir schauen, was das alles für uns bringt.
Viel
wir
Spaß
sehen
noch
uns mit
Kongress.
Viel Glück wieder nächstes Jahr beim 37C3 bei der hoffentlich nicht nur 37. Folge akronymisierbar. Vielen Dank an unsere Gesprächsteilnehmer an dieser Stelle. Vielen Dank nochmal an die Technik. Vielen Dank an das Publikum. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Das war akronymisierbar Folge 36. Und der nächste, wie wollen wir es dieses Mal machen mit dem Countdown?
Alle.
Ja.
Okay, wir 6. zählen gemeinsam. Der nächste Podcast in eurem Feed beginnt in 3, 2, 1. Frohes Neujahr! Tschüss und bis bald! Ben.